ein Schlagzeug, das du gemacht hast? Eine Hi-Hat oder
Becken
was?
Becken war das.
Oder
ach so. Eine zweifach oszillierte Reverse White Noise.
White Noise. Habe ich aber auch rausgehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Erst dachte ich, du hast dich an deinem Kaffee verbrannt.
Ja, es, weißt du, das Ding ist, ich hatte mich ja auch mal mit deinem
Yeah.
Ich hätte mich ja auch ganz gerne mal mit deiner Musik, mit deinem Rap beschäftigt, aber ich höre keine YouTuber-Musik. Ich höre echte Musik.
Kann ich auch nicht empfehlen. Ist auch nicht mehr zeitgemäß. Ist auch nicht mehr zeitgemäß, die Musik. So, das geht nicht mehr. Obwohl, was sage ich? Ich weiß gar nicht, was
ist da wohl aktueller denn je. Das ist wohl eher noch schlimmer geworden.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ist denn aktuell im Rap los? Ich habe nur, das, was ich zuletzt im Hip-Hop gesehen habe, war Tilos Splash-Auftritt,
der Full Playback war.
Tilos Splash-Auftritt. Bevor wir über Tilos Splash-Auftritt reden, herzlich willkommen zu Alman Arabica, dem besten, wenn nicht, nee, eigentlich ein Podcast im Internet. Also sagen wir versuchen nicht mehr so hoch zu stapeln, ja. weil wir die niedrigen Erwartungen damit eindeutig übertreffen.
Genau.
Ein Podcast von vielen im Internet da draußen, zwei Cis-Männer, die denken, ihr Humor ist gut genug, damit sie sich zusammensetzen und einen humoristischen Podcast machen, weil es alle super geil finden. Wir haben nur den Vorteil, dass das die Episode 230 ist.
Ja, das Ding ist, 230. Alman Arabica wir können den Podcast eigentlich auch umbenennen in die Heteronormative. Wir sind so der Schnitt. Wir sind nichts Besonderes.
Die Mitte.
Die Mitte. Ihr werdet enttäuscht. Das kann ich euch schon mal sagen. Ihr werdet enttäuscht. Ja. Und wenn jetzt eine gute Episode kommt, dann sagen die alle, ach, so schlimm war es doch gar nicht, war doch super. War doch toll.
Ja, war doch super, genau. Also versuchen, die Erwartungen niedrig zu halten und dann hinten raus zu überraschen mit so einem kleinen Haken, mit einem Humorhaken, einfach so. Und der trifft dich dann an deiner Lachschläfe und dann gehst du einfach auf. Das geht dann einfach auf.
Ja.
Also Tilo, ich habe mir den Splash-Auftritt von Tilo, das ist das Letzte, was ich mitbekommen habe. Vielleicht auch an die Alman Arabica-ZuhörerInnen da draußen. Was ist denn zeitgemäßer Hip-Hop? Sagen die Leute noch schwer homophobe Sachen?
Mit Sicherheit.
Also das
hat sich nicht geändert. Ich glaube, die 187 Straßenbande, die bleibt real. Jesus lässt sich von den woken good Menschen, die viel zu verweichlich sind, überhaupt nichts erzählen. der wird einfach
sein. Jesus ist doch in Haft. Der ist doch wieder in Haft.
I don't know. Ich kann es dir gar nicht sagen. Aber also ich schätze mal, dass.
Der schreibt ja doch gerade sein nächstes Album in Haft.
Es ist sehr gut möglich, dass der im Knast ist. Ich meine, ich wundere mich sowieso bei den Aufnahmen, die ich von Jesus immer mal wieder so mitbekomme, wenn er irgendwie schwer bewaffnet im osteuropäischen Ausland posiert, frage ich mich, okay, da sollte man vielleicht mal vom Staatsschutz...
Oder in Südamerika.
Genau. Vielleicht mal bei Jesus vorbeischauen und nicht bei einer 15-Jährigen, die irgendwie mit Kreide vor den Laden schreibt, kauft da nichts oder bei einem Typen, der einen Insenado eins Pimmel nennt, vielleicht mal bei Jesus vorbeischauen. Da scheint es mehr zu holen zu geben. Aber ja, ich musste ganz ehrlich sagen, mir haben die Leute gesagt, Karl, du bist doch großer Hip-Hop-Fan. Ich sage so, Freunde, Hip-Hop gibt's gar nicht mehr. Hip-Hop ist dead. Das hat Nate schon gesagt.
Hip-Hop ist
wirklich
tot, ja.
Hip-Hop gibt's nicht mehr. Ich glaube, Sammy, wenn der sich nochmal dazu hinreißen lässt, das Mic anzuheben.
Sammy Deluxe kommt ja zurück nach der ganzen Corona-Scheiße und macht ein Album mit Nena.
Meinst du wirklich?
Ich hoffe doch.
Ich hoffe, ist der ein Schwurbler? Ey. Nee.
Doch? Hä? Da warte mal.
Sammy ist doch kein Schwurbler.
Was? Sammy doch. Schwurbelt?
Doch.
Nee. Doch. Sammy hat nicht nur leichte Tendenzen, der hat im Rahmen der Pandemie auch so einige sehr,
die sollen das mal alle nicht so, ja, so Freiheit.
Nein. Doch. Genauso wie Damian Davis, den kannst du auch nicht mehr konsumieren. Damian Davis könnte vielleicht einige Leute da draußen, sehr, sehr markante Stimme, aber war auch, weißt du, an dem Punkt, an dem ich Damian Davis aufgehört habe zu hören, ich hatte so tatsächlich ein paar Retro-Songs in meiner Hip-Hop-Playlist, war, als ich eine Spiegel-TV-Doku geguckt habe und er vor die Kamera gelaufen ist, um zu sagen, dass er sich diesem Impfwahnsinn nicht hingibt.
Es ist wirklich,
weißt du, was das Problem ist? Das sind diese freidenkenden Motherfucker.
Die Kiffer.
Die kreativen Kiffer, die sich dann so ein bisschen, die so ein bisschen gesellschaftlich abgeschottet sind, weil sie gesellschaftlich abgeschottet sein wollten, und sich dann so ein bisschen positioniert haben mit so alternativen Lebensstilen. Und die sind super gefährlich gewesen natürlich, super, super gefährlich für diese ganze Impfskepsis-Scheiße.
Oh nein, nicht Sammy schwurbelt doch nicht. Was hat er denn gesagt? Ist es so, sagt er so ein bisschen...
Es ist nicht, also ist es nicht übermäßig gewesen, aber ich erinnere mich an eine Situation, wo Nena angegangen wurde wegen ihrem...
Ja, auf meine Konzerte kannst du geimpft, ungeimpft
und auch ohne Bart gehen.
Kannst du ungeimpft gehen und ohne Nase, ohne Zwangsmaske.
Und du denkst dir so, Digga, was ist das denn? Und ich kann mich im Rahmen der Solidaritätsbekundung für Nena daran erinnern, dass Sammy Deluxe da auch ein Kämpfer an vorderster Front war. Und es ist halt auch sehr schwierig. Ich habe einiges. Also du kannst
Architekt kannst du auch nicht mehr einfach hören. Lass dich impfen und trag eine Maske, wenn du dich krank fühlst. Das gilt nicht nur für Corona, das gilt für fucking alles.
zusätzlich ein Künstler, den man auch nicht mehr hören kann, ist Architekt. Architekt, war es Architekt oder war es? Oh, warte mal, da will ich jetzt nicht falsch sagen. Architekt ist es vielleicht nicht. Lass mich mal ganz kurz in meine Spotify-Playlist reingehen. Ich habe mich so eine Real Rap Playlist. Oh, und da nein. Kannst du nicht mehr hören. Den kannst du hören. Den kannst du noch hören. Abstrakt kannst du nicht mehr hören. Abstrakt kennt man vielleicht. Ist ein sehr so ein conscious Rapper, so ein bisschen auf spirituell angelehnt. Tief in der Verschwörungsbubble drinne, hat im Rahmen der Corona-Pandemie auch ein bisschen abgefuckt, so abstrakt, sehr, sehr, schreibt sich mit Doppel-K, also A-B-S-Z und dann Trakt mit Doppel-K, ich finde ihn ziemlich krass eigentlich, also so rap-technisch, aber kann man wohl nicht mehr hören, ist schwer verschwurbelt.
Oh nein, ey, was ist denn los mit denen? Können die sich nie mal raffen? Also jetzt mal bei aller Liebe, aber das ist doch, also man muss, da muss man, gibt's da, können wir mal so eine Studienerhebung machen, ob die Leute, die irgendwie übermäßig viel kiffen, einfach mit der Zeit dann abdrehen? Also, ich meine, so Sammy ist ja ganz gerne mal am Grünen unterwegs. Bei Nena glaube ich, dass 99 Luftballons auch eher metaphorisch gemeint ist mit dem Abheben und so. Und auch bei den anderen könnte ich mir vorstellen, dass abstrakt sich ganz gerne mal was Ketamin-ähnliches in die Birne jagt. Was ist denn los mit euch? Ich verstehe es einfach nicht, weil ich muss dir sagen, ich habe ja jetzt Corona hinter mir. Ich bin ja jetzt wirklich, ich bin ja durch die Hölle gegangen.
Stimmt, du bist ja. Wie ist es jetzt vorbei komplett? Ja. Ich habe nicht mehr gefragt, ich habe nur noch mal zwischendurch gefragt.
Ey, ich habe aber Long Covid, ne? Also ich habe tatsächlich Wortfindungsstörung. Ich merke, dass meine Rhetorik nicht mehr da ist, wo sie mal gewesen ist. Nicht gravierend, aber ich muss an der einen oder anderen Stelle, vielleicht ist es auch nur Placebo, ne? So vielleicht habe ich das einfach auch viel zu viel drüber gelesen und jetzt bilde ich mir das ein, aber das mit dem Geschmack und dem Geruchssinn ist tatsächlich nicht weg, aber es ist schlechter. Also es ist so, dass ich viele Dinge einfach nicht mehr so intensiv wahrnehme, olfaktorisch, und dann abdrehe. Aber die eigentliche Covid-Erkrankung war sehr viel schlimmer. Also es war wirklich mies. Ich habe ja zwei Jahre war ich ja in kompletter Isolation. Und wenn ihr denkt, dass ihr isoliert gewesen seid, dann habt ihr keine Ahnung davon, wie isoliert Isa und ich gewesen sind. Wir leben an der Westküste Irlands. Wenn wir nach rechts gucken, dann ist das nächste, das wir sehen, Boston. Ne? Also in Amerika Boston. Und ansonsten haben wir auch niemanden gesehen. Und ich habe eine Desinfektionsroutine entwickelt in den 2 Jahren beim Einkaufen. Einer von uns war immer nur einkaufen. Wir waren nie zusammen einkaufen. Einer ist im Auto geblieben, einer geht einkaufen. Keine unnötigen Kontakte, nichts, was in irgendeiner Form dazu führen könnte, dass wir uns anstecken. Und wir haben uns auch nicht angesteckt, bis dann Isa auf die Hochzeit ihrer besten Freundin fahren musste nach Berlin. Und in Deutschland... Freunde, ich kann euch mal Grüße jetzt aus der Schweiz und Irland mal nach Deutschland. Was ist denn los mit euch? Seid ihr bescheuert? Ich habe das gesehen. Isa hat komplett den Kulturschock bekommen. So, weißt du, BER gelandet, ausgestiegen und sagte so, Karl,
ich muss zurück. Ich muss hier weg.
Karl, die husten hier alle. Und dann laufen die rum und dann hast du so ein Bündel deutscher Urlauber, die da am BER stehen und sagen, das ist aber ein gesunder Sommerhusten. Was ist Sommerhusten? Das sind 40 Grad. Hört auf mit Sommerhusten. Ihr habt alle fucking Covid und keiner trägt Maske, keiner scheint sich, die ganzen Desinfektionsständer sind leer gewesen. Sagst du so, man kann sich nicht mal die Hände desinfizieren und dann ist es so gekommen, wie es hat kommen müssen und sie hat sich infiziert, ist nach Hause gekommen. Wir haben es dann erst den zweiten Tag bemerkt, Test positiv gewesen. Und dann habe ich es auch gekriegt, ne? Ja, dann stehst du jetzt da und ich hatte wirklich eine beschissene Woche. Also meine Woche war wirklich beschissen. Ich hatte brutale Probleme mit dem Schlafen. Ich hatte einen bösen Druck auf der Schläfe und es hat mich wirklich länger als eine Woche lahmgelegt. Es war echt eklig.
Ja, es war, ich hab das ja nur zwischenzeitlich mitbekommen. Wegen dem Schlafen hast du auch erzählt. Aber dass das jetzt natürlich immer noch so, also es ist eine Katastrophe.
Ja.
In diesem Zusammenhang habe ich gerade eben einfach mal geguckt, was so los ist. Und es gibt dir eins in den Tweets in Deutschland, ist Hashtag ich bereue die Impfung.
Ja. Ja.
Und das ist einfach so witzig. Ich habe das gerade mal so ein bisschen durchgescrollt während des Rennens. Da sind so Accounts, so ganz merkwürdig, die schreiben am 25. Juli,
das habe ich auch geretweetet,
dass sie ungeimpft sind. Und am 31. Juli, dass sie die schlimmsten Impfschäden haben. Und ich denke, hä? Seid ihr dumm? Warum schreibt ihr sowas? Ihr habt doch kurz vorher noch geschrieben, dass ihr ungeimpft seid. Wir Ungeimpften und dann am 31. wirklich 5 Tage später.
Ja, ich bin wirklich Bandscheibenvorfall,
alles.
Muskelbeschwerden, Herzprobleme, Arbeitsunfähigkeit seit 8 Monaten.
Ja.
Ich denke, hä? Warum lügt ihr denn so dreckig? Und das ist reihenweise so viele Accounts, die alle dasselbe schreiben. Alle vorher gesagt, ja, ich bin ungeimpft, Freiheit. Und jetzt, oh Gott, ich bin geimpft, ich bin tot.
Es ist wirklich, I don't know, das haben die sich wohl irgendwie auf Telegram organisiert und fanden es wohl lustig. Die fahren ihren komplett eigenen Film. Die merken jetzt, dass all ihre Prophezeiungen nicht so wirklich wahr geworden sind, dass diese ganzen Impfnebenwirkungen, die sie herbeigerufen haben, seit das erste Mal das Wort Impfung in den Mund genommen worden ist von Dr. Christian Drosten, diesen Wahnsinnigen. Und seitdem spinnen die sich da irgendwas zusammen und jetzt sitzen die da und haben sich dann gedacht, es wäre doch mal geil, wenn man das auf anderen Social Medias, die noch halbwegs ernst genommen, Twitter wird auch nicht ernst genommen, auf Social Media, die nicht Telegram heißen, sagen wir es so, da zu organisieren und so ein Hashtag ins Leben zu rufen, so ich bereue die Impfung. Und das sind reihenweise ungeimpfte Spinner, die schreiben, dass sie geimpft sind und jetzt mit Bandscheibenvorfällen in der Arbeitsunfähigkeit verharren. Du kannst dir das nicht ausdenken, was das für Bekloppte sind. Wirklich. Komplett, ja. Komplett daneben.
Vollkommen weird. Aber ich merke das nur, wenn ich irgendwie an einem Rechner sitze, denn ich bin wieder in einer Social Media Detox Phase.
Ja.
Ich habe mir gedacht, nachdem ich das letzte Mal, ich glaube, es ist ein Jahr her oder zwei, haben wir darüber gesprochen, dass ich aufhören wollte mit Twitter.
Genau, das hat auch gut funktioniert für 3 Tage.
Für 3 Tage. bin ich jetzt in einer schon über eine Woche stattfindenden Detox Phase meines Handys. Ich habe Twitter von meinem Handy gelöscht.
Oh.
Und habe schon mehrmals gemerkt, wie ich an mein Handy gehen wollte, Twitter gucken wollte, aber dann war es nicht drauf und ich dachte, oh nee, jetzt bin ich zu faul, das runterzuladen.
Ja.
Und das ist so mein erster Schritt, so ein bisschen von Twitter wegzukommen und der funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe alle möglichen Sachen, die beispielsweise, wenn du den Stream angeht, mal twitterst oder so, sitzt alles automatisch und ich merke schon eine Verbesserung.
Ja,
ich merke eine deutliche Verbesserung.
Ja. Mir persönlich, ich nutze das da sowieso nur, um Leuten ihren Fleischkonsum madig zu reden. Das ist ja der einzige Grund, warum ich Twitter noch habe und das auch eigentlich ganz effizient da zu polarisieren,
die Leute
anzugehen und zum 217. Mal zu hören, dass ja für meinen Tofu der Regenwald abgeholzt wird. Und ich sitze dann da mit so einem schelmischen Grinch lang, so
alle Studien auf Copy-Paste und Feuer. Aber ansonsten hast du vollkommen recht, so Twitter zu nutzen, um tatsächlich zu, also der am weirdesten sind ja Menschen, die tatsächlich davon ausgehen, auf Twitter debattieren zu können oder einen Austausch führen zu können, nicht mal debattieren, so Menschen, die auf Twitter gehen mit der Ambition, Mensch, ich werde jetzt mit einem anderen Menschen, der vielleicht eine slightly different Opinion hat, mal so schön das Ganze aussprechen. Wir werden uns mal aussprechen. Absolut unmöglich. Absolut.
Wir verbinden uns, ja.
Twitter ist nichts anderes als eine Ansammlung von keine Ahnung, 265.000 unterschiedlichen Bubbles, die alle in ihrer eigenen Scheißwelt leben. Auch meine. Wir leben alle in unserer eigenen Scheißwelt. Und interessant wird es, wenn dann Bubbles aufeinandertreffen und dann wird aber wüst rumgeschimpft und rumgeflucht.
Wüst, aber wirklich wüst. Ja. In diesem Zusammenhang kann man mal sagen, dass, weil wir gerade von so einem leichten Lebensmitteldings angeguckt, ich habe es gestern gelesen, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, auch im Deutschlandfunk ging es um einen Artikel rum, Lebensmittelversorgung, wie die Weizenernte in Deutschland erhöht werden könnte. Und ich habe da ja gar nicht von gehört, aber hast du gehört, dass auf Basis der aktuellen Situation im Rahmen der Krise und Versorgung von Menschen und allgemein von die Weizenversorgung die europäischen Richtlinien für Umweltschutz ausgesetzt wurden für ein Jahr?
Ich bin da, also ich meine, ich kenne mich ja in wenigen Themen so richtig gut aus, aber das ist so der. Also da bin ich auf Zack, ne? Also ja, Getreideverwertung und Verwendung in Deutschland und die ganzen Richtlinien, da bin ich richtig auf Zack. Ich habe sogar Zahlen und die habe ich auf Abruf. Die habe ich einfach abgespeichert. So, der Gesamtweizenverbrauch zum Beispiel in Deutschland liegt bei 42,9 Millionen Tonnen im Jahr 2021. So, googelt das nach, ich werde recht haben. Ist mir egal. Und wenn nicht, dann eine Abweichung von im 0, Millionen Tonnen Bereich. Und davon sind knapp 60% für Tierfuttermittel.
Tierfutter.
Also du musst dir überlegen, mehr als die Hälfte, so 25 Millionen Tonnen von dem Getreide, das wir in Deutschland verwenden, wird in Tiere reingepumpt. Und ich glaube nur der absolut geringe Anteil von nicht mal 20 oder knapp über 20% werden für Nahrung verwendet. Bedeutet, die Getreideknappheit, die wir haben und diese ganzen Lockerungen, die wir jetzt herbeiführen müssen. Die absurdeste ist ja, dass wir, du musst dir überlegen, CDU und SPD sind jetzt so weit und wollen Naturschutzgebiete, das war im Mai schon, die wollen Naturschutzgebiete streichen. Die wenigen Naturschutzgebiete, die wir noch haben, wollen die streichen, damit dort Getreide angebaut werden kann. Und der Ertrag, den man dann durch diese Naturschutzgebiete, die man vernichtet, gewinnen würde, sind 600.000 Tonnen. Also noch nicht mal so ein Müh-Prozent von dem, was wir verwenden. Die, ich weiß nicht, was da abgeht. Ich weiß nicht, welche Lobbys, wobei ich weiß, welche Lobbys. Aber es ist absurd, was für eine Macht Lobbys haben. Wir könnten diese komplette Nahrungsmittelknappheit, die wir derzeit erleiden, in Anführungsstrichen, einfach wegnicken, wenn wir sagen würden, ey, vielleicht sollten wir nicht 200 Milliarden Schweine im Jahr mästen. Und dann wäre es schon in Ordnung.
Also es handelt sich dabei explizit um zwei Bereichsfelder, nämlich den Verzicht auf Brachflächen. Die EU hat eigentlich vorgeschrieben, dass gewisse Anteile an Brachflächen zur Verfügung stehen müssen für Wildkräuter, Insekten und Feldvögel, weil die sich in den normalen Agrarkulturen nicht mehr zurechtfinden. Da kann man, wenn man daran interessiert ist, auch mal den Dr. Benecke Vortrag lauschen. Da sind auch sehr viele Informationen zu, aber das ist interessant. Der kommt weg. Und dieses Verzichtes wird 2023 bis zu 5,3 Tonnen mehr Getreide geerntet. Und Verzicht auf Fruchtwechsel, das heißt normalerweise dieser Fruchtwechsel soll ja durch die ausgedörrten Böden so ein bisschen mit den natürlichen Stoffen versorgen, damit sie halt langfristig auch fruchtbar bleiben. Das wird auch ausgesetzt und da ist eigentlich für mich die absolute Katastrophe. Im gleichen Satz wird gesagt, ja gut, die Böden sind halt so ausgedörrt, wir können nicht so viel Ernte erwarten, aber wir müssen Fruchtwechsel verhindern, damit die Ernte gestattet ist. Ja. Es ist so paradox. Es ist wirklich paradox. Und jetzt weiß ich auch nicht wirklich, ich dachte, man könnte über lange Sicht wird das halt auch passieren. Aber ich dachte, man könnte diese, man sieht in dieser Krisensituation, wo so einige Fehler im Rahmen unserer Gesellschaft liegen. Mhm. Es gibt so ganz viele, die dann aufdecken, die zum Beispiel die Gasversorger natürlich an erster Stelle, die fossilen Sachen. Aber es passiert ganz im Gegenteil, die Chance zu, anstatt die Chance zu ergreifen und den Wechsel zu vollziehen, weil man ihn vollziehen muss, da gibt's ja gar keine Debatte drum, nicht nur bei Energie, sondern auch als bei gesellschaftlichen Konsum von Lebensmitteln.
Naja, hast du ja, du hast ja den Marc Benecke-Vortrag gehört, ne, den er beim EU-Parlament gesagt hat. Also
genau.
Wir denken immer, Verkehr wäre so brutal ausschlaggebend, ist eigentlich gar nicht.
Ist als Landwirtschaft, Alter.
So die größten Schrauben, an denen wir drehen müssen, wo auch jeder Einzelne etwas dran ändern kann, und zwar schon jetzt, ist Ernährung und Energie. So, geht hin, geht raus und versucht mit euren Energieversorgern zu sprechen, dass ihr tatsächlich grünen Strom verwenden wollt und nicht nur diese ganzen Umlagerungsgeschichten, so dieses Green auf den ersten Blick, aber dann halt auch nicht so wirklich, sondern es gibt ja genug Anbieter, die tatsächlich 100% grünen Strom anbieten. Das sollte man tun, das sollte man finanziell unterstützen. Und daneben Ernährung, ne? So tierisches ist halt mau für einen Planeten, weil es super ineffizient ist. Wenn wir das machen würden, dann wären wir einen gigantischen Schritt weiter.
Ja, das ist, also ich habe da, also da muss man aber auch sagen, da gibt es einfach mehrere Teile, so mehrere Sachen, bei denen man sehen könnte, auch Verkehrswende, ne? Ja. Verkehrswende, wo ich denke, hä? Warte mal. Christian Lindner hat gesagt, das steht im RBB übrigens für den Fall, ich zitiere jetzt mal aus diesen ganzen Artikeln raus. Im RBB hat Christian Lindner gesagt, dass er dass sein Refugium oder sein Fachbereich das 9-Euro-Ticket nicht mehr weitertragen will, weil das den Autofahrer diskriminiert.
Hat er ganz schnell das Interview hat er ganz kurz aus dem Porsche gegeben.
Es ist für mich einfach unvorstellbar. Gleichzeitig sagte er, gleichzeitig hat er im Spiegel, beziehungsweise doch im Spiegel gesagt, oder was, Stern oder Spiegel, hat er gesagt, dass sich die FDP politisch in der Rolle sieht, den Linksruck Deutschlands zu verhindern.
Ja.
Und ich, also das sind Sachen von gestern, so Sachen, die ich gestern gelesen habe, wo ich auch wirklich kurz den Glauben verloren habe, weil ich den Linksruck verhindern? Welche, hatten wir das nicht in der CDU, CSU, Union-Debatte während der Wahl? Der Linksruck muss verhindert werden? Wie ist das denn ausgegangen?
Diese so, verdammten, wie kann man Linken.
Welcher deutsche Linksruck findet denn statt, Alter?
Naja, die Leute meinen halt mit Linksruck, meinen die halt vornehmlich so nur diese ganz kleinen Stellschrauben. Ich glaube, am frustrierendsten muss es sein für Menschen mit progressivem Denken, dass sie reduziert werden auf so Dinge wie Gendern oder so Dinge wie Tempolimit. So, das sind so die Themen, über die breite
Mehrheit. Aber beide Debatten finden ja in der Gesellschaft gerade überhaupt nicht statt.
Naja, klar. Also die werden ja künstlich hochgepusht. Das ist ja das Traurige. Wenn du dir anschaust, dass wir uns eigentlich im Kern über alles einig sind. Also ich glaube, wir haben in Deutschland überwiegende Mehrheiten für, wenn wir so mal so thesenhaft Fragen stellen würden, so nach dem Motto, ey, findest du eigentlich cool, dass arme Menschen verhungern? Dann würden wahrscheinlich die meisten sagen, nö, also finde ich nicht so cool, sollte man was tun. Oder findest du es eigentlich cool, dass wir den Planeten vernichten mit der Art und Weise, wie wir unsere Industrie befeuern und Energie gewinnen? Und dann würden die sagen, nö. Und wenn du dann fragst, ja, findest du eigentlich so erneuerbare Energien cool? Das sind so, keine Ahnung, das sind so Ressourcen, die sind ziemlich endlos. Also die sind, wir haben immer Wasser, wir haben immer Wind und wir haben immer Sonne. Kann man immer verwenden, aber immer Strom. Ist das eigentlich cool oder nicht? Ja, finde ich cool. Aber wenn wir uns über sowas doch eigentlich einig sind, wie kann es dann sein, dass Axel Springer und Co. es schaffen, den Diskurs auf ein Tempolimit und Gendersprache zu lenken? Wie ist das, how is that possible?
Mhm. Ja. Super, super weird. Diese ganze, also wirklich super fucking weird.
Ich finde bei der Gender-Debatte finde ich, also dieses Gendern ist ein Thema, dem ich nicht müßiger sein könnte, weil ich noch nie jemanden gesehen habe, der wirklich versucht hat, andere Menschen dazu zu zwingen, zu gendern. Das ist noch nie passiert. Das habe ich noch nie mitbekommen.
Meine, natürlich wird es da anekdotisch 2, 3 Einzelfälle geben, wo das passiert ist. Ne? Und ich meine damit jetzt nicht rechtsradikaler Terror-Einzelfälle, sondern wirklich ein paar Leute, die es vielleicht ein bisschen zu ernst nehmen. So, was, so wie ich geschlechtsneutrale Sprache wahrgenommen habe, ist, ey, Menschen haben sich da ein bisschen mit beschäftigt, haben gesehen, ey, das könnte ganz cool sein, da gibt es schon erste Studienergebnisse, das könnte auch funktionieren. Es könnte einer von vielen Puzzleteilen sein, die dazu führen, dass wir eine gleichberechtigtere Gesellschaft kriegen könnten. Und dann machen die das einfach und halten die Fresse. Und das war's eigentlich. So mehr habe ich da noch nicht mitbekommen. Und dann, und ich, aber ich persönlich habe zum Beispiel auch volles Verständnis für Leute, die denken, ja, das ist nicht so wirklich ausgereift, habe ich keinen Bock drauf, mache ich nicht. So, dann mach's halt nicht. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Da bin ich wirklich, da glaube ich wirklich, dass wir Wichtigeres zu tun haben. Aber weil ich glaube, dass wir Wichtigeres zu tun haben, versuche ich mich eben auf die wichtigeren Dinge zu konzentrieren. Und nicht die, und Gender einfach, weil es ziemlich einfach ist. Oder ich versuche es zumindest weitestgehend zu machen. Ich raff es einfach nicht. Und dann hast du aber auf der Gegenseite, oder was heißt auf der Gegenseite? Ich finde Gegenseite auch so einen beschissenen Begriff. Du hast da eine ziemlich laute Truppe, die sich hinstellen und so tun, als wäre das der Untergang des Abendlandes, wenn Leute in den Innen hinten dran knallen, ne, oder einen Glottisstark verwenden. Und dann wollen sie sich dagegen stellen und müssen dann gegen die Gutmenschen und gegen die Woken und gegen diese Gender-Gaga-Leute in den Kampf ziehen. Ich so, warum denn? Niemand möchte in den Kampf ziehen. Ich verstehe es einfach nicht. Lass uns doch wirklich mal um ein paar ernsthaftere Themen kümmern.
Es ist halt hart polarisiert, ja. Das wird durch die Medien natürlich vielleicht getragen, aber es ist halt auch echt du hast wir gegen die gesagt und so ist es. Ja. So wird das auch gesehen. So wir gegen die. Wir gegen die Linken.
Ja, die und es ist halt bescheuert, weil ich glaube, niemand möchte wirklich, also das Letzte, das wir brauchen, ist halt ein Wir gegen. So, das ist halt schon immer in der Kommunikation ziemlich beschissen. Und da machen auch super viele Linke einen heftigen Fehler. So, ich bin zum Beispiel, ich muss hier eigentlich die Rolle des brutal linken Lumps vertreten, aber kann ich ein bisschen gegen Linke feuern? Kann ich das ein bisschen machen? Ja, oder?
Ich nehme mir meinen Tee hier.
Einen kleinen Grabenkampf.
Ne? Ich genieße jetzt einfach diesen
Grabenkampf. Genau, so einen kleinen Grabenkampf, der ist da vollkommen in Ordnung. Ich finde die Kommunikation auf bei vielen progressiv denkenden Menschen absolut katastrophal. Und das ist jetzt kein Tone-Policing, sondern das ist eine tatsächliche Direktivfrage, die ich stelle. Wenn du dir anschaust, Eat the Rich, ja, zum Beispiel, ne, dieses Smash Capitalism, Eat the Rich oder dieses Nazis kloppen oder was es da sonst noch alles gibt, das baut ein Narrativ auf, das tatsächlich auf zwei Lager zielt und diese zwei Lager müssen sich gegenseitig bekriegen. Und das finde ich super scheiße, weil wir sollten uns tatsächlich mal auf Opfer konzentrieren. Das sagen wir jedes Mal, wenn irgendeine Scheiße passiert, sagen wir, ey, wie wär's denn, wenn wir uns mal auf Opfer konzentrieren könnten? Und das müssten wir auch bei der Kommunikation tun. Mir ist es im Tierschutz zum Beispiel. Im Tierschutz ist es gibt super viele Menschen, die sich irgendwie auf Menschen stürzen wollen oder das irgendwie als ihre Aufgabe sehen, Menschen auf den Sack zu gehen und die anzugreifen und zu beleidigen, die tierische Lebensmittel konsumieren. Und ich denke mir, das führt zu überhaupt gar nichts, weil wir, wenn wir das tun, nur für uns tun. Das ist so eine Geschichte, da stellen wir uns dann über andere oder wir versuchen es zumindest, auch wenn das nicht die Ambition ist der allermeisten, aber wir versuchen es und versuchen klarzumachen, ey, so wie ich lebe, ist sehr viel besser als so wie du lebst. Und die eigentlichen Opfer geraten da komplett aus dem Fokus. Und das ist unglaublich schade, weil statt Eat the Rich ist Feed the Poor eine sehr viel geilere Direktive mit dem gleichen Ziel. Ne, nur die Kommunikation ist geiler und man könnte sich eher darauf einigen, dass da einen mehrheitlichen Gesellschaftskonsens zu finden. Ich glaube nicht, dass wir in der Minderheit sind, wenn wir eine Aussage raushauen, wie ich fände es scheiße, dass arme Menschen verrecken. Ich glaube, da würden die allermeisten Menschen sagen, nee, da sollten wir was dran tun. Ne? Aber die Leute haben halt ein Problem damit, wenn auf unseren Plakaten draufsteht, dass wir Frank Thelen an die Wand stellen müssen. So, warum? Was hat Frank Thelen jetzt damit zu tun? Ich finde das auch ein lustiges Gemime, aber Frank Thelen ist so unbedeutend und so egal in der großen Kommunikation und da finde ich es persönlich sehr viel nicer, wenn wir uns mal auf die tatsächlich Betroffenen konzentrieren könnten.
Ja. Das erinnert mich ein bisschen an die politische Debatte, wo man gesagt hat, ein Höchstwahlalter Weißt du noch?
Ja.
Aber das ist ja überhaupt nicht durchsetzbar. Eher die jüngeren Leute mehr in die mehr die Möglichkeit geben, wählen zu können. Aber da kommt auf einmal die konservative Parteipolitik ins Spiel und sagt: Oh Gott, bitte nicht die Jungen! Nein, nicht die Jungen!
Friedrich Merz zuckt zusammen, wenn er irgendwas unter 40 sieht.
Oh Gott, ja, ich
ja, nee, kannst du nicht machen. Ah, wundervoll.
Ey, lass uns ganz kurz, ich will nur eins sagen, und zwar hattest du letzte Woche, ich glaube am Freitag hattest du ein Gespräch mit Maurice von Bonja, diesem Linksfanatiker, diesem
Christian Lindner Fan.
Weißt du, das ist so ein richtiges linkes U-Boot, dieser Maurice.
So ein richtiges
linkes U-Boot. Ja, ein linkes U-Boot ist das. Maurice von Bonja ist so ein bisschen das trojanische Pferd von
das trojanische Pferd der Liberalen.
Der linken Woke-Kultur. Weil der sieht aus wie so ein typischer FDP-Wähler, der dem nächsten TikTok aufnimmt, wo er erklärt, wie so ein freier Markt funktioniert. Und dann macht er das Maul auf.
In Schwarz-Weiß.
Genau. Und dann macht er das Maul auf und du denkst dir, is it you, Karl Marx? Is it you? Ich fand das Gespräch sehr cool, weil es eine Sache aufgezeigt hat. Und zwar, dass wir ein brutales Problem haben mit Begriffsbedeutung. Und dass wir irgendwie alle aneinander vorbeireden. So, und dass dieses aneinander vorbeireden dazu führt, dass wir uns missverstehen und dann Gräben bauen und uns dort bekriegen, obwohl es gar keine gibt. Ich dachte immer, dass wenn Menschen sagen, ja, es gibt Cancel Culture oder das ist Cancel Culture, dass damit irgendwie so Opfer einfach so ein bisschen relativiert werden und dass man nicht so wirklich verstanden hat, um was es geht. Und dann habe ich dir zugehört und ich dachte mir, ey, das hätte ich früher mal machen sollen, dich einfach fragen, was du unter Cancel Culture verstehst, weil es ist eine tatsächlich interessante und für mich auch ziemlich verständliche Direktive, aus der du kommst, weil du gesagt hast, ey, wir müssen den Begriff Cancel Culture wahrscheinlich so verwenden, wie er und auch so für uns definieren, wie er verwendet wird. Ich dachte immer, also ich bin immer davon ausgegangen und ich gehe auch zum Teil immer auch davon aus, dass tatsächliche Cancel Culture etwas ist, wo Gruppen wirklich versuchen, einen Menschen mundtot zu machen. Ja, das geht darum, sich zu organisieren und dann gemeinschaftlich jemanden mundtot machen. Und das passiert und das passiert regelmäßig. Letzte Woche gibt's da, allein letzte Woche haben wir sehr viele Beispiele, die Ärztin, die sich bedauerlicherweise das Leben genommen hat, nachdem sie schon ihre Praxis hat schließen müssen, weil sie sich für die Impfung und für das Tragen von Masken und gegen Querdenken positioniert hat und dort permanent belagert, angegriffen, bedroht worden ist. Sie wurde sexistisch beleidigt, sie wurde rassistisch beleidigt, sie hat das komplette Programm mitnehmen müssen, bedauerlicherweise, und das hat sie in eine Situation getrieben, wo sie keinen weiteren Ausweg gesehen hat, als sich das Leben zu nehmen. Und das ist für mich Cancel Culture. So, das ist für mich das, was versucht wird, und das nenne ich Cancel Culture. Und wenn ich das Cancel Culture nenne, dann ist es sehr, sehr schwer für mich, etwas ebenfalls mit diesem Begriff zu betiteln, das in meinen Augen jetzt eher ein bisschen schwierig ist. So, weißt du, wenn Fritz Meinecke dummes Zeug erzählt und dann Leute auf Twitter schreiben, ey, hör mal auf, dummes Zeug zu erzählen, dann wird das Cancel Culture genannt und da habe ich ein Problem mit. Also da hatte ich ein Problem mit. Nach dem Gespräch habe ich aber begriffen, was du meinst und aus welcher Position du kommst. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil wir können nicht verhindern, dass Rechte den Begriff für sich vereinnahmt haben. So, Cancel Culture ist die Opferrolle to go. Das ist so eine Opferrolle rückwärts. Egal was passiert, wenn du kritisiert wirst und Leute Konsequenzen fordern für das, was du tust oder sagst oder machst, dann kann man sich einfach diesen Kelch der Cancel Culture nehmen und alle sagen, ah ja, da hast du eigentlich recht, und diese verdammte Cancel Culture. Wir müssen Cancel Culture als Begrifflichkeit akzeptieren, aber müssen darüber debattieren, und das hast du auch gesagt und das finde ich fantastisch, ob es gerechtfertigt ist oder nicht. Und das lenkt dann den Diskurs weg vom Wort hin zum Inhalt. Das finde ich eigentlich eine ganz galante Lösung.
Ja. Also zumindest bedeutet das per se, dass man, also, ich fange mal anders an. Du hast gesagt, das ist ein rechtsgetönter Begriff. Ich glaube, ich würde sagen, ja, es ist ein konservativ, wenn man das so betrachtet, so politisch, wird von den Rechten gegen die Linke benutzt, ja, stimmt. Aber es wird vor allen Dingen, diese Standard-Opferrollen-Scheiße. Und ich glaube, man tut sich schwer, dann einfach zu sagen, nee, ist keine Cancel Culture, sondern man würde dann einfach immer in den individuellen Sachverhalt reingucken und sagen,
ja, ist es nicht oder ist es schon? Und wenn es welche ist, ist sie begründet oder nicht?
Genau, genau.
Und dann kann man einfach, dann nimmt man so ein, also ich habe das Gefühl, in meinem Umgang damit nimmt man da so ein bisschen die Gewalt raus. Weil wenn ich erkennen kann, ja gut, da wird halt gerade jemand abgesägt, aber es wurde vor dem, vor der Dominanz des Begriffs Cancel Culture auch immer schon Leute abgesägt. Also das ist ja jetzt nicht, die, dieser Begriff hat das ja nicht aufstärken lassen, sondern es war schon immer so. Wir haben nur irgendwie andere, ganz unterschiedliche Begriffe dafür gefunden. Missgunst oder, ja, oder Sabotage oder fuck, lass es,
Shitstorm.
Ich weiß nicht, Shitstorms und so ein Mist. All das, alles fühlt sich zusammen und wird dann halt unter diesem Begriff auch super inflationär benutzt, ne? Und wenn man, wenn man sich so ein bisschen dieser Färbung des Begriffes entfernt und ein bisschen zurückschritt und dann einfach sagt, ey, alles okay, ja, gucken wir mal, dann kann man viel besser erklären und viel besser debattieren. Ich glaube, das habe ich mit Maurice auch gesagt. Er hat gefragt, zerstört das nicht die Debattenkultur? Und ich meinte, nee, das ist ja eine Debatte. Also die Debatte ist ja, ist das so?
Welche Debattenkultur? Ja, ist meine Frage.
Ja, oh, gut, also wenn man die, das Gespräch auf Twitter führt, schon. Aber ich fand jetzt beispielsweise das Gespräch, was ich mit Maurice hatte, sehr, sehr gut.
Ja, aber na, das, also, ist, das, hatte, also das, hat, das ist ja keine Debatte, die man über Cancel Culture für gewöhnlich führt. Ich glaube, ich glaube, darüber zu debattieren, ob es Cancel Culture gibt und ob etwas berechtigt ist oder nicht, da hast du auf der einen Seite die, die, die lautstark Konsequenzen fordern, ob jetzt berechtigt oder nicht, sei mal erstmal dahingestellt, müsste man dann, wie der Jurist sagen würde, im Einzelfall prüfen. Und auf der anderen Seite hast du die, die es als Opferrolle verwenden. Ne, die ist als, die ist, und da kannst du nicht debattieren, weil da geht es nicht um Inhalte, sondern da geht es dann um Begriffsverwendung und dann geht es darum, sich irgendeine polemische Scheiße an den Kopf zu knallen. Ne? Wenn Maurice und du über Cancel Culture sprechen, oder du und ich, oder andere Menschen, die ein funktionierendes Stammhirn haben und Bodenstoffe, die das auch transportieren können, dann funktioniert das. Dann kommt da was am Ende bei rum. Aber das trifft ja nicht die, die diesen Kampf tatsächlich an der Front führen. Ne?
Aber es hilft bei der Wahrnehmung von Leuten, die sich damit einigermaßen auseinandersetzen.
Ja,
da geht es ja eher um so eine Wahrnehmung. Genau. Da, ja, genau. Man bewegt sich halt wieder in diesen Bubbles. Aber ich finde, das ist so eine Wahrnehmungssache. Ich habe beispielsweise bei mir in der Zuschauergruppe auch eine Menge Leute, die felsenfest davon ausgegangen sind, ja, es gibt eine Cancel Culture. Und ich dachte mir auch, okay, vielleicht verstehst du nicht ganz, was ich meine, wenn ich davon rede. Darum ist es wichtig, das mal zu sagen. Ich habe dann die Position eingenommen, ja, ich glaube auch, es gibt eine Cancel Culture. Und dann verargumentiere ich, warum ich das glaube und dass ich selber in diesem, ich glaube, Maurice hat dieses Katzending als Beispiel gebracht, wo ich sage, ja, genau, da war auch die Forderung, dass es Konsequenzen gibt. Und ja, genau, das war auch ein Cancel-Wunsch oder ein ich wollte, dass jemand abgesägt wird in diesem Zusammenhang, weil ich halt mehr involviert war oder mir das mehr vorgestellt habe. Und dann andere Beispiele mit einbringen, auch diese Fritz-Meinecke-Scheiße. Und durch diese Betrachtung und durch diesen Umgang kann man, es ist so viel einfacher, das so zu sehen. Also es nimmt so viel Deutungshoheit von konservativen Spinnern aus diesem Begriff raus. Mhm. So, es ist einfach entspannter, das zu sehen und dann für sich selber zu denken, okay, da ist irgend so ein Typ, der begibt sich in die Opferrolle, der behauptet das zwar, aber es ist gar nicht in Kraft und damit kann man das einfach viel besser in spezifizieren. So, für sich selbst alleine und vielleicht auch für andere, die einem zuhören in dem Moment, in dem man was dazu sagt.
Ja, ja. Da hast du wahrscheinlich wirklich recht. Also es ist, du, das ist so ein bisschen dieses, die Vereinnahmen. Und ich versuche das jetzt auch. Also ich bin jetzt auch gewillt, einfach zu sagen, Cancel Culture ist gut, ne? Ich fand eine Sache bei diesem Begriff ist die eigentliche Schöpfung, weil man ja von einer Culture gesprochen hat, also von einer Kultur, also einer Gruppe.
Ja,
von
Kultur ist so ein schwieriger Begriff, aber ich habe jetzt wenn man das rein ins 1:1 ins Deutsche übersetzt, kommt halt Kultur hinten raus.
Ja, das ist aber also ist was damit so gemeint Vibe. Ist, also was Alt-Right damit meint, ist, dass es gar nicht darum geht, Inhalte zu kritisieren, sondern dass egal wer einem ad hominem nicht passt, dann wird dann einfach sofort der Wunsch geäußert, dass der öffentlich an die Wand gestellt wird, ne, verbal jetzt. Und dass das eben so eine Culture ist. Also es geht gar nicht mehr darum, wirklich sich anzugucken, was da überhaupt gesagt worden ist oder was da getan wird oder sonstiges, sondern es geht einfach darum, okay, der Typ passt mir nicht, also wird der jetzt gecancelt. Und das ist so ein kulturelles Ding geworden. Ausgehend von den Social Justice Warriors. So war das. Und ich glaube, dass man sich da dann auch einfach bewusst machen muss, dass wir uns halt einfach super schnell wandeln derzeit. Also der gesellschaftliche Wandel, der derzeit passiert, der ist nicht vergleichbar mit dem der letzten 50 Jahre. Ich glaube, die Sprünge, die wir in 5 Jahren machen, die sind so gigantisch wie davor. Da haben wir davor Dekaden gebraucht für. Schau dir mal an, was du und ich vor 5 Jahren noch gesagt haben. Oder vor 10 Jahren.
So, und dann.
Das ist halt.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und dann stell dir einfach mal vor, was da für ein riesiger Sprung gemacht worden ist. Und der ist irgendwie nicht forciert gewesen, sondern es ist so eine natürliche Entwicklung, die du Menschen abnimmst mittlerweile. So, du denkst dir halt, ey, alles ist sehr viel erreichbarer, alles ist sehr viel digitaler, wir sind sehr viel besser vernetzt und wir sind sehr viel eher in der Lage, dann die Zeit zu nutzen, um uns zu informieren. Und dann kann das eben sehr gut vorkommen, dass das, was wir vor 60 Jahren noch ein Fähnchen im Wind genannt hätten, also jemand, der schnell seine Meinung ändert aufgrund von Wissensaneignung, ist mittlerweile normal. Und das ist für mich eher begrüßenswert. Und deswegen sollte man auch beim Begriff Cancel Culture vielleicht von der ursprünglichen Bedeutung weggehen zu dem, wie es derzeit benutzt wird, und das Ganze einfach entmachten und sagen, ja, okay, ihr wollt das Cancel Culture nennen, das ist Cancel Culture, aber lass uns doch bitte darüber sprechen, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Lass uns doch diesen Diskurs auf die Inhaltsebene bringen.
Zumal es einfacher ist, weil es im Gegensatz zu anderen Kampfbegriffen keine beleidigende, entmenschlichende Diffamierung ist.
Genau.
Also normalerweise hat man ja bei solchen Sachen, und man muss man sehr vorsichtig sein, gerade bei der Rhetorik von wegen, ja, ich benutze das aber anders. So, es gibt da sehr viele Beleidigungen, die aus der rechten Szene rauskommen, die einfach so ein entmenschlichen Vibe haben. Das ist halt da noch nicht der Fall, weil es auch gar nicht in die Richtung geht, sondern es geht halt eher um die bewusste Deutungshoheit im Rahmen der, die wollen uns alles verbieten, jetzt darfst du nicht mal mehr normal, Deutschland aber normal, darfst du nicht mal mehr und so weiter und so fort. Und darum kannst du da relativ anders ansetzen und dann die Schritte gehen, um dir in bestimmten Situationen einfach sagen zu können, ja, das ist richtig, oder hier wurde was gecancelt und ich sehe das aus dem und dem Grund berechtigt. Und so, das ist doch viel einfacher. Außerdem, ich würde gar nicht sagen, dass es nicht fremd, also ich glaube, unsere Entwicklung, also wenn man jetzt von dir und mir ausgeht, ist so, ich würde auch nicht unabhängig oder nicht fremdbestimmt. Also ich glaube, sie ist fremdbestimmt, weil wir uns halt mit so vielen Leuten täglich vernetzen. Ja. Und dadurch immer so eine gewisse, da kommt hier mal einer, der sagt, das ist Kritik, dann sagt er immer das und dann sagt man das, dann regt man sich selber mal auf, denkt aber später mal drüber nach und ändert sein Verhalten. Das sind alles so Sachen, die dann halt damit zu tragen kommen. Und ich glaube, dass wir das großartige Privileg hatten, das zu erfahren und in kürzester Zeit sehr viele unserer alten Verhaltensweisen abzustellen. Ne? Mhm. Ich glaube, das erste Mal, als ich darüber nachgedacht habe, was ich sage und was ich denke oder wie ich Dinge sage, war die Debatte rund um Niklas damals, also Nixterboy, wie er angefangen hat, bestimmte Begrifflichkeiten, weil die Leute die komisch benutzt haben, wie das der beleidigende Ausruf behindert, ne?
Ja.
Oh, ich finde das behindert und so. Auch das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was sage ich eigentlich? Warum sage ich eigentlich Zitat Spasti? So, ist das eigentlich korrekt so? Warum mache ich das? Und das ist halt eine Fremdauslösung so, und das hat sich halt so entwickelt, und die Leute, die das jetzt noch nicht machen, hatten halt noch nicht das Privileg, dass das fremd ausgelöst wurde. Aber wenn wir uns in super schnell, und das ist halt das Problem, wenn du stehen bleibst irgendwann in deinem Kulturkreis oder in deiner Bubble, in der du dich mit Leuten unterhältst und das nicht passiert, wird irgendwann wirst du von den Leuten, denen es passiert ist, abgehängt. Und dann, wenn das dann aufeinander trifft, trifft das gleich in einer irren Diskrepanz aufeinander, wo Leute übelst weit sind und die anderen zurückgeblieben vor 5 Jahren oder von vor 10 Jahren, weil sie es nicht geschafft haben. Und dann eskaliert das halt.
Ja.
Und wir hatten, also ich glaube, wir hatten das Privileg, dass wir da einigermaßen weit kommen könnten. Manchmal geht man einen Schritt zurück, da macht man 2 nach vorne so. Es ist der Tanz mit gesellschaftlichen Normativen.
Genau. Fucking Niklas war seiner Zeit sowieso schon immer voraus, ey. Das ist also wirklich,
Der hat schon von fleischlosen Konsum gesprochen, da haben wir uns beide die Döner mit extra Pommes bestellt.
Nee, ich weiß nicht, also an der Stelle vielleicht auch mal anekdotisch jetzt mal nochmal eine Entschuldigung an Niklas, weil ich, also nicht, dass ich irgendwas aktiv gemacht hätte, was den irgendwie verletzt oder so, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, in was für einer, also was der hat alles zurücknehmen müssen und in welchen Situationen der überall hat die Fresse halten müssen, weil ich kann mich daran erinnern, wir haben immer bei Summoners in Pizza bestellt, ne, das war immer so, okay, am Wochenende ist LCS und dann wird Pizza bestellt. Und er war immer der, der dann eine kleine bekommen hat, ohne Soße, ohne Käse, ohne alles. Quasi einfach nur so Pizzabrot.
Pizzabrot mit
Champignons.
Teig.
Ne? Teig mit Pilzen hat er dann immer gegessen. Und alle haben sich über den lustig gemacht. Fucking alle. Und er sitzt da und sagt, ja, ich find's richtig. Und alle haben sich über den lustig gemacht. Und dann kam Rezo vorbei, das war für ein Musikvideo. Und dann war zum ersten Mal, dass ich dann da saß und gesehen habe, dass Rezo und Niklas sich darüber unterhalten haben und sich dann so gesagt haben, so, ja, ist voll cool, aber so Teig mit Pilzen ist ja auch ziemlich lecker und das kann man ja hier wenigstens bestellen. Ich denke mir so, oh Gott, was war ich eigentlich für ein Idiot, ne? Da gewesen zu sein und dann mit allen anderen und da mit dem Finger drauf gezeigt zu haben und zu sagen, hahaha, was seid ihr eigentlich für Leute? Esst doch mal Käse. Und allgemein. Ja, wirklich. Und auch allgemein.
Ist doch mal Käse.
Ja, wirklich. Und allgemein ist Nächster Boy ja jemand gewesen, der sich schon immer dafür eingesetzt hat, das so das Richtige zu tun. Ich meine, ihr habt ja beide zwei Songs gegen die beiden Merz rausgeknallt.
Der Doppelmärt,
ja. Ja, und das waren ja auch so die einzigen, die sich da jetzt so wirklich solidarisch dagegen gestellt haben und gesagt haben, ey, bis hierhin und nicht weiter. Und jetzt ist gut.
Ja. Ja, absolut. Also wirklich, ist also mega stabil auch. Also Niklas mega stabil.
Ja, mittlerweile Grimme-Preisträger und TikTok-Star. Der macht total geile Videos auf TikTok. Also der nutzt TikTok nicht, um da zu tanzen, sondern der macht so
Educational,
ja. So Wissensvermittlung. So total krasse Fakten und total krasse wissenschaftliche Dinge. Relativ easy auf TikTok erklärt. Total geil. Also zu Recht da, wo er jetzt ist, hatte, glaube ich, eine lange Zeit, wo er versucht hat, sich selber zu finden. Und ist kürzlich Vater geworden. Also auch da nochmal herzlichen Glückwunsch, Vater geworden, verheiratet. Absolut, absolut kranker Typ. Einer derer, wo ich am meisten vermisse, dass der Kontakt quasi gar nicht mehr da ist, seit man nicht mehr zusammenarbeitet.
Ja, ja. Sehr stabil auf jeden Fall. Sehr, sehr stabil. Ultra stabiler Typ, kann man mal sagen. Ne? Hat die Fahne hochgehalten, bevor wir wussten, dass es eine Fahne gibt. Ne? Und hat er wirklich sich eingesetzt und gemacht.
Ja, der hat die und Fahne ich glaube, mitgebaut. Das sind so,
ja, die Fahne mitgebaut, stimmt.
Genauso wie Unge. Also vielleicht nochmal, wenn wir schon mal dabei sind.
Oh Gott, ja.
Wenn wir schon mal dabei sind.
I remember,
ja.
Digga.
Wenn wir schon mal dabei sind, Shoutout zu geben an Menschen, die ihre Zeit einfach viel zu weit voraus gewesen sind, dann fällt mir neben Nixter Boy oder Niklas Kolotz, wie er jetzt heißt, also der hieß schon immer so, was ist das für eine Rhetorik, der hieß schon immer so, aber früher hatte er den Namen Nixter Boy und dann Nixter und jetzt nur noch Niklas.
Jetzt ist er Nixter Man, Digga.
Nixter Man, Alter, Nixter Ficker, Nixter Chatman.
Nixter halb Mann, halb Schwanz.
Absoluter Chat, der Typ. Ne? Nee, halb Mann, halb Schwanz ist Simon. Das ist der andere, der hat früher mal bei Twitch das...
Wir nennen ihn den Pferdesimon.
Den Pferdesimon, halb Mann, halb Schwanz, ja. Der andere, der mir einfällt, der seiner Zeit einfach weit voraus gewesen ist und auch immer noch ist, ist Unge. So, holy shit, ist das eigentlich ein stabiler Mensch? Und wie hat er es eigentlich geschafft, so unendlich reichweitenstark zu werden? Mit eigentlich doch brutal progressiven Werten. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber, die haben ja, Unge hat ja einen Podcast-Chatgeflüster mit Montana Black. Ne, ist ein kleiner Podcast, den bewerben wir gerne, geben dem Ganzen hier mal einen kleinen Push, ne? Also so ein etablierter Podcast, dem mal so einen kleinen Shoutout
gibt. Ganz kleinen Push.
Kostenfrei.
Kostenfrei.
Ne, Chatgeflüster. Der Podcast von Monte und Unge. Und die haben über die Fritz-Meinecke-Thematik gesprochen. Und die Art und Weise, wie Simon es schafft, locker zu bleiben, und trotzdem seine Werte zu vertreten und das Ganze schon eher so erzieherisch zu gestalten, ist echt beeindruckend. Wenn er so Sätze hört wie, naja, Ficky Ficky 5 Euro, der Spruch an sich ist ja ganz lustig. Oder ist ja auch nicht schlimm und das ist übertrieben und so. Und er versucht das irgendwie ganz locker zu erklären und so eine bodenständige Geschichte. Und ich bin mir immer noch sicher, Und es ist mir auch egal, ob er das irgendwann mal tatsächlich zugibt oder nicht. Aber er hat ja dieses Milch ist Gift, hat er ja dann irgendwann als Meme oder Social Experiment oder so brandmarken müssen, ne? Weil das Feedback einfach viel zu krass gewesen ist und die Leute ihm viel zu hart auf den Sack gegangen sind. Das war ja so eine richtige Shitstorm-Welle, die er dafür bekommen hat. Und ich habe das Video vor ein paar Wochen mal wieder angeschaut und dachte mir, ey Simon, du hast mit allem, was du da in diesem Video gesagt hast, recht.
So. Ja, das ist das Ding. Ich habe damals in diesem Zusammenhang habe ich damals mit Simon total sogar noch einen Talk gehabt, wo ich gesagt habe, hä, wie kommst du nur auf die Scheiße so? Von wegen als Kontraproduktion. Hä, ist doch, versteh ich nicht. Und er hat seine Punkte. Ich kann mich an die Punkte nicht mehr erinnern, aber man kann nachträglich sagen, 2022 ist es August. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, ey Simon, du hast recht, ja? Milch ist wirklich fucking Gift. Es ist Gift für meinen Körper. Ich krieg Durchfall davon. Alles davon ist schlecht. Ich kann es nicht mehr konsumieren. Es ist übelst eklig. Du hast recht gehabt. Ich hab's nicht früh genug. Ich hab's nicht gecheckt so. Aber
ich kann mich daran erinnern, da war ich auch noch zu der Zeit, wo Milch ist Gift rausgekommen ist, war ich noch bei Summoners Inn. Und da haben sich selbst Menschen ich möchte jetzt nichts Falsches behaupten, um Gottes Willen, aber ich glaube, selbst Max hat sich damit drüber lustig gemacht. Wir hatten niemanden außer Nix da, der gesagt hat, ey, also lass uns doch mal, also der hat recht mit dem, er hat einfach recht mit dem, was er da sagt. So, das stimmt, natürlich sind so ein, zwei Dinge sind mittlerweile, wo man sagen kann, okay, das ist wissenschaftlich jetzt nicht so hundertprozentig nachzuweisen, also ich bin da ja ganz gut im Thema. Zum Beispiel hat er in dem Video gesagt, dass es Brustkrebsrisiko erhöht und Prostatakrebsrisiko erhöht und dass es dich einfach tötet und so. Und da gibt es solche und solche Studienergebnisse. Also da ist wirklich noch keine Metastudie rausgegangen, wo man jetzt konklusiv sagen kann, so ist es und nicht anders. Wir wissen allerdings, dass es nicht besonders gesund ist. Und dass die Verdauung von Milchprodukten nicht natürlich ist, sondern antrainiert. Ne, das ist so genmanipulativ passiert, weil damit der Markt überschwemmt worden ist. Und mit allem anderen hat er allerdings komplett recht gehabt. Und ich hatte niemanden in meinem Umfeld, der jetzt so wirklich gesagt hat, yo, das stimmt. Und er war einfach seiner fucking Zeit voraus. Also es ist einfach insane. Auch Schwabine, seine ehemalige Partnerin, und mittlerweile auch immer noch, ich glaube, Mitarbeiterin, die macht immer noch einen Videoschnitt oder so. Also Sabine auch, ein brutal stabiler Mensch. Die haben einfach, die waren ihrer Zeit voraus und die sind es immer noch. Und manchmal guckt man dann auf das zurück, was man vor wenigen Jahren noch gesagt hat und muss sich unweigerlich die Frage stellen, ob man sie eigentlich alle hatte. Und dann,
ja, stimmt.
Weißt du, und das ist auch der Grund, weil da möchte ich vielleicht jetzt über den Punkt machen, weil du ja auch jemand bist, der sich so ein Marc Benecke-Video anschaut und dann so kurz darüber nachdenkt, was das eigentlich bedeutet und dann zu dem Entschluss kommt, weißt du was, der Zug ist abgefahren. Und ich denke mir so, ey, das ist halt verständlich. So, dass du hörst das und denkst dir so, ja, der Zug ist abgefahren. Und ich denke mir, und ich glaube einfach, dass wenn individuelle Veränderungen doch auch einfach bar jeder Diskussionsgrundlage absolut möglich ist. Also jeder von uns kann sich individuell verändern. Und zwar innerhalb kürzester Zeit. So, wir können das, ihr könnt das, ihr habt das wahrscheinlich schon gemacht. Das ist absolut möglich. Aber wenn es doch individuell funktioniert, warum soll es dann als Gesellschaft nicht funktionieren? Wenn sich genug Individuen ändern, dann können wir es auch als Gesellschaft wuppen, dass wir zwar nicht das Ding komplett nochmal aus der Karre drehen, aber dass es zumindest erträglich werden könnte. Vielleicht, möglicherweise. Und deswegen denke ich, ich will es zumindest versuchen. Also meinen Teil dazu beitragen.
Das Absurde dieser Wahrnehmung bei mir ist ja nicht die Tatsache, dass ich anerkenne, also das Absurde ist eigentlich eher der Umgang mit den Konsequenzen aus dieser Information oder dem der Erkenntnis. Also ich sehe, dass es eigentlich over ist, aber trotzdem falle ich ja nicht in alte Strukturen zurück. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, ja, das ist eigentlich scheißegal, ich kann das Ölpflaster draußen nicht so anmachen. So, das passiert ja nicht, sondern das Paradoxe der ganzen Situation ist ja eigentlich, dass ich das weiß und trotzdem noch meinen Scheiß mache, weil ich damit besser lebe. Also einfach aus meiner aus meiner Wertevorstellung oder zumindest mit meinem guten Gewissen vereinbaren kann.
Es ist auch stark frustrierend, sich anzuschauen, was tatsächlich da draußen in der Gesellschaft passiert. Das ist auch etwas, das Fritz Meinecke gesagt hat, wo ich, als ich das gehört habe, wo ich mir gedacht habe, da hat er recht. Ne? Also es ist trotzdem falsch. Es ist für mich, es ist unethisch, aber er hat recht damit. Und zwar, dass wir einfach mal die Augen aufmachen sollen und rausgucken. Und dann werden wir feststellen, dass das, was er vertritt und so die Meinungen, die da bei ihm völlig durchgewunken werden, auch gesellschaftlich durchgewunken werden. So, wir sind einfach nicht da, wo gewisse Bubbles denken, dass wir da sind. Ne? Und, unter anderem auch ich. Und dann hast du eben Leute, die sich irgendwie, da, wo Tierschutz bedeutet, dass sie sich darüber aufregen, dass sie im Rewe jetzt heute gezwungen waren, Haltungsstufe 1 zu kaufen. Und dann denke ich mir, ja, ist halt ein Reality-Check, ne? So ist es und da muss man, da dem Ganzen muss man sich klar sein, da muss man, da, das muss man sich bewusst machen.
Ja. Und das ist, ich weiß gar nicht, ob das so eine, ich kann das gar nicht erklären. Aber ich glaube, das hat was mit den eigenen Werten zu tun und dann einfach trotzdem zu machen und zu sagen, okay, ist zwar gelaufen, aber heißt ja nicht, dass nur weil es 4 Grad wärmer wird, heißt das ja nicht, dass man es noch schlimmer machen muss, weißt du? So nach dem Motto ist es, glaube ich.
Ja, aber das müssen wir auch gar nicht mehr. Wenn es 4 Grad wärmer wird, dann sorgen wir für gar nichts mehr. Dann wird's einfach, also dann ist einfach.
Also ich bin dann schon Asche. So, ich bin Staub. Ich werde, ich bin dann schon Kompost.
Ein Kohlenstoffspeicher, ja.
Ich bin dann sehr warmer Kompost wahrscheinlich, aber trotzdem Kompost. Mhm. Und das, da mache ich mir keine Gedanken drüber. Aber bis zuletzt kann ich halt mit mir selber wahrscheinlich ein bisschen besser, komme ich halt mit mir selber ein bisschen besser klar. Ja, ne? Großer ja. Verzicht und so ist es ja eh nicht. Die Sachen sind ja super entspannt. Ich wünschte, ich könnte verstehen, warum Leute sagen, dass es so schwer ist. Ich kann es nicht mehr wirklich verstehen, aber ich will den Leuten auch keinen Vorwurf machen. Für mich ist alles super easy, aber das liegt auch daran, dass ich das Privileg habe, mir Gedanken darüber zu machen und deswegen ja. Hoffe ich, dass alle Leute da draußen irgendwann das Privileg kriegen, sich Gedanken darüber zu machen und deswegen ist bedingungslose Grundeinkommen so wichtig.
Ja, dankeschön. Richtig. Absolut. Und da ist ein weiterer Punkt. Wir haben vor einem Jahr über das BGE diskutiert und da hattest du auch noch eine andere Ansicht. So, und herzlichen Glückwunsch. Menschen verändern ihre Ansichten und Meinungen, wenn sie anfangen zu verstehen, um was es geht. Ne? Und das geht in beide Richtungen. Und gesellschaftlicher Fortschritt ist nur möglich, wenn Individuen sich anfangen, Gedanken zu machen und zu begreifen, dass etwas sich vielleicht potenziell ändern muss und dass sie Teil dieser Veränderung sein könnten. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Und ich glaube, dass wir da auf einem ziemlich guten Weg sind und dass ganz viele einfach nur begreifen müssen. Und das ist so das, was ich dort vielleicht noch mit auf den Weg geben möchte, so als kleiner Abschluss. Veränderung und Verzicht fühlt sich immer nur die ersten paar Tage und Wochen ziemlich scheiße an. Und das ist so eine Erkenntnis, bei der ich sehr froh bin, dass ich sie habe durchleben dürfen, und zwar mehrfach. Verzicht fühlt sich im ersten Moment immer scheiße an. Und das ist nicht, weil wir tatsächlich verzichten, sondern weil wir uns Gedanken darüber machen, verzichten zu müssen. Wenn wir es dann erstmal tun, dann stellen wir fest, dass Verzicht gar nichts Schlimmes ist, sondern dass es einfach nur eine Gewohnheitssache ist. Ja.
Ich in diesem Zusammenhang erinnere ich mich gerne an das erste Mal, als ich an dem Punkt war, an dem ich gesagt habe, hey, nee, das nicht. Ich kann mich da noch sehr, also wirklich kristallklar daran erinnern. Ich habe dir das auch erzählt, wo ich durch meinen Einkaufswagen durch die Hallen des Kaufmarktes gefahren bin und gemerkt habe, dass ein einziges Produkt in meinem Einkaufswagen gerade fleischlich ist und ich so, gut, lege ich mal raus.
Ja,
das ist ein einziges Produkt. Und ich dachte so, okay, es ist so simpel, aber es ist...
Dann ist auch ganz, ganz viel einfach mit Gewohnheiten verknüpft. Ich meine, wir erinnern uns an Mittwoch, ne? So, und dann stellt man ganz schnell fest, dass es da auch einfach gute Alternativen für gibt. Und wenn man das dann nicht hat, dann ist das einfach eine Gewohnheit, die jetzt geändert wird. Und das ist aber auch gar nicht so schlimm, weil man kann die ja durch andere Gewohnheiten ersetzen.
Kann man ganz ehrlich sagen, der Mittwoch ruht bei mir immer noch, aber das mit Reiswaffeln und dem Alternativprodukt von Rügenwalder. Ja,
bei mir
das
auch.
Das Rügenwalder Matt, wirklich, ich habe es über die Grenzen geschmuggelt, glaub mir, es ist einfach köstlich. Also
ich lasse es mir tatsächlich zuschicken aus Deutschland.
Ne? Also, es gibt keinen, weißt du, was der Vorteil ist? was der und jeder Met-Liebhaber da draußen, jeder Met-Liebhaber wird sofort fühlen, was es ist. Ja. Das Problem an klassischem Met ist ja, dass du es sofort konsumieren musst und vielleicht noch am nächsten Tag und dann ist es sofort schlecht.
Ja. Oder man weiß gar nicht, ob es schlecht ist, aber man hat irgendwie so das Gefühl, dass es schlecht sein müsste.
Es wird färbt sich ein, es ist nicht geil, so, und das ist, ey, und Spoiler-Lord, das hast du da nicht. Das Ding ist 2 Wochen, 3 Wochen haltbar. Interessiert niemanden. So, das kannst du in so kleinen Dosen irgendwo hinlegen, das kaufst du dir, legst du weg, hast du 3 Wochen lang geiles mit. Und es ist so köstlich möchtlich, ey. Das ist so lecker.
Es ist, Gewohnheiten durch andere zu ersetzen, ist eine Fähigkeit, die Menschen so faszinierend machen und es ist einfach krass. Und das lässt mich so ein bisschen positiv in die Zukunft blicken. Übrigens an dieser Stelle auch nochmal ein weiterer Ehrenshoutout an Ehrenbruder Monte, der sich auch immer mehr der rein pflanzlichen Ernährung zuwendet. Der ist da auf einem sensationellen Weg. Und bei allem Häm und bei allem Spott, den Monte oftmals abbekommt für vielleicht die ein oder andere unbedachte Äußerung, muss man sagen, und das sage ich wirklich aus tiefer Überzeugung, ich glaube, im Kern ist er ein Guter. Ich glaube, im Kern ist Montana Black wirklich einer der wirklich Besseren da draußen, der einfach nur gelegentlich dumme Entscheidungen trifft.
Hm.
Ne? Die aber auch nicht böse meint. Ich glaube ihm, dass das unter jemand ist, der das nicht böse meint.
Und wenn ihr überlegt, ey, das oder dieses, dann kann ich euch nur Karls neuestes Placement empfehlen, Green Force. Der hat mich, das hast du angekündigt, glaube ich, am 30. Juli. Ich wusste das gar nicht. Ich habe nur geguckt, sagte so, alles klar. Weil da die Köttbula und die Frikadellen-Zusatzstoff, also die Ersatzsache, übel lecker sind. Also so richtig lecker. Richtig fucking lecker. Und mit dem Code Kevin30 könnt ihr euch 25% Rabatt auf alle Bestellungen über 20 Euro sichern.
Ich finde das übrigens Greenforce, sehr, sehr brillant, dass
Kevin Wolter
der mit seinem scheiß schallgedämpften Gewehr durch die Wälder Deutschlands zieht, jetzt ja. 25% gibt bei veganen Sachen. Wobei auch Kevin Wolter ist da jetzt. Kevin Wolter, das Video muss ich mir angucken. Solltest du auch, vielleicht gucken wir es ja heute beide im Stream.
Was hat denn Kevin Wolter?
Dann können wir uns wieder darauf freuen, dass Leute schreiben, das habe ich schon bei Karl gesehen oder das habe ich schon bei Stay gesehen. Das sind immer die besten Momente, die man sich in seinem Chat kriegen kann. Gefolgt von, jetzt mein Lieblingsmoment der Woche ist immer der, wenn du irgendwelche Namen liest, die du so noch nie gehört hast.
Alter, warum hat Kevin Wolter denn jetzt ein Ganzkörper-Tattoo? What the fuck? Oh mein Gott, ich gehe gerade zu Kevin Wolter. Kevin Wolter hat halt einfach ein Gun. What the fuck? Guck mal.
Ja, der hat
einen. Der sieht aus wie ein Yakuza-Mitglied.
Und vor allem hat der abgesetzt, ne?
Wow. Was hat er abgesetzt?
Na, Steroide.
Ach, krass.
Ja. Und der hat wohl in dem neuesten Video spricht er wohl auch davon, dass er sich jetzt einer pflanzlichen Ernährung widmet. Ne, also, dass er, der, auch Kevin.
Kevin Wolter sieht auch richtig gesund aus, Alter. Der Bart, der macht ihn natürlich deutlich jünger, aber er sieht richtig healthy aus.
Ja. Also, vor allem habe ich das Gefühl, dass er ein bisschen glücklicher aussieht. Also, keine Ahnung. Kann ja sein, aber es ist so. Man sieht natürlich krass schon, dass er Steroide abgesetzt hat, ne? Also, das ist schon krank.
Stimmt, er hat ein Video hier, es ist schockierend, deshalb höre ich mit Stoff auf.
Ja. Ich kenne ja Kevin Wolter noch, Kevin Wolter und ich, wir haben ja zusammen trainiert, ne, wissen viele nicht. Wir haben im Powerhouse Berlin, haben wir zusammen trainiert, zusammen mit den anderen Hardgainern. Da muss ich sagen, dass ich es schockierend fand, dass Kevin Wolter nicht nur 4 Meter breit gewesen ist, sondern auch 2 Meter groß. Also absolut krank, krass großer Typ, also richtig heftig großer Typ. Und ich möchte ihm für seine Transformation beglückwünschen, weil ganz ehrlich, diese Steroide-Geschichte, die ist wahrscheinlich langfristig wirklich nicht so gesund. Also überhaupt nicht.
Alter. Und
ist geil, dass er da auf einem guten Weg ist. Es ist erstaunlich, Alter, wie viele Menschen auf einem guten, also auf einem besseren Weg für sich selber unterwegs sind. Finde ich gut.
Kevin Wolter ist ein tätowiertes Ganzkörpermonster. Also wirklich von der Haarspitze bis zum Pimmel runter. Wirklich alles vollgehackt. In fucking sane. Das sieht unglaublich aus, Alter.
Ja. Ich
guck mir das gerade an, ich denk mir, ach du Scheiße, Kevin. Der sieht ja irre aus.
Ja.
Wahnsinn. Ich skipp da gerade so ein bisschen durch. Das ist ja alles krass. Also ist ja komplett gestört.
Ich werde mir das heute angucken.
Er hat aber auch viel Fläche. Ja, Vorsicht im neuesten Video, man sieht seinen Arsch.
Ja, aber ganz ehrlich, also da muss ich sagen, da möchte ich mich auch nochmal ganz speziell bedanken bei den Streamerinnen im Hot Tub, weil da, wo ich vor 2 Jahren noch zusammengezuckt bin, das sehe ich mittlerweile sehr gelassen.
Ja, das ist schon, aber ein blanker Arsch ist immer noch schwierig.
Na, kommt drauf an. Also ich sag mal so, man kann auch der blanke Arsch
mal so,
kann
mal
durchgewunken
so.
Werden.
Mal so, mal so. Ja. Mal so, mal so. Finde ich geil. Für dich übrigens die Empfehlung, ich hoffe, du kannst es heute gucken. Vielleicht hast du es gestern schon geguckt. Das Tinder-Spiegelvideo.
Ich hab's noch nicht gesehen können.
Es ist nicht auf YouTube. Und wenn es nicht auf YouTube ist, guck es auf Spiegel TV. Glaub mir. Ich bin gestern zusammengebrochen, mehrmals. Ich bin mehrmals zusammengebrochen. Ich werde jetzt auch nicht zu weit spoilern, aber ich sag dir, für heute nimm dir nichts vor. Das ist ein 48-Minuten-Video. Es ist krass. Es ist auch interessant. Es geht um in einer Situation, ich werde nicht weiter spoilern, ich werde nur eine Sache sagen. In einer Situation sagt ein Typ, der Grund, warum wir das machen, ist, weil die Europäer uns die Reliquien geklaut haben.
Und er hat wahrscheinlich recht damit.
Er hat wahrscheinlich recht damit. Aber ich schwöre dir, dieses Video ist eine. Mir fällt es schwer, es in Worte zu fassen, ohne dass ich essentielle Teile spoiler. Also guck es dir an heute. Und für die Leute, die es gestern dann gesehen haben bei Karl, das hier war jetzt Alman Arabica, der Podcast am Mittwoch. Wir haben jetzt vom Dienstag gesprochen.
Genau.
Wenn ihr es mitverfolgt habt, dann ist das gut. Karl, willst du noch was loswerden?
Ja, ich habe gerade Isa ist gerade winkend hier reingekommen. Anscheinend werden wir heute schon fahren, also jetzt direkt und uns Starlink ausprobieren. Hm. Ich habe mir vor der Aufnahme schon drüber gesprochen. Wir sind jetzt auf Starlink angewiesen. Ich hoffe, dass wir vielleicht möglicherweise nächste Woche schon aus der neuen Villa. Ich hab mir ein Hype-Haus gekauft, ne? Das Hype-Haus, das TikTok-Hype-Haus habe ich mir gekauft.
Ist ein ehemaliges TikTok-Haus tatsächlich.
Wird wieder zum TikTok-Haus.
Ich hab's gesehen und ich habe mich aber auch gefragt, warum stehen denn da 4 Jacuzzis drinne?
Weil
4?
Ja, eins, also ich habe auch 6 Jacuzzis.
6? Na gut, das ist ein Downgrade jetzt. Ja.
Weil, ich sag mal so, Robert Habeck hat mir erzählt, dass wir vielleicht darauf achten sollten, Schwimmbäder und Jacuzzis nicht mehr zu beheizen. Und deswegen dachte ich mir, ja, ich zahle meinen Beitrag. Und deswegen habe ich 6 Jacuzzis gekauft. Einer davon wird noch beheizt, aber 5 nicht. Und ich denke mal, damit habe ich eine gute Quote.
Sind das dann 10 Jacuzzis in dem Haus neu?
12 insgesamt. Ah, aber 2 habe ich vom Netz genommen, weil Umweltschutz und so.
Man muss Strom sparen. Wird auch kürzer geduscht jetzt.
Ich dusche gar nicht mehr. Ne? Ich lasse mich nur noch waschen.
Ich lasse mich abspritzen.
Ich lasse mich waschen. Mit persischer, importierter Seidenwolle. Dass man auch zwischen in die Falten reinkommt.
Ja, da muss ich ganz klar sagen, da gehöre ich natürlich wieder zur konservativen Mitte der Gesellschaft. Ich gehe noch duschen!
Ja.
Ich dusche auch über 5 Minuten.
Ich dachte, du haust jetzt hier den Fritz Meinecke raus und sagst, ich mach's noch konservativ und gehe zur Thailänder. Das wäre jetzt. Ne. Dachte, da haust du jetzt, dass wir da wenigstens.
Nee, so weit können wir nicht gehen. Das ist, also, ich weiß, vieles wird hier nicht ernst genommen, aber wirklich, es muss die Grenzen des guten Geschmacks werden trotzdem bewahrt. So, und damit verabschieden wir uns. Karl, ich danke dir für deine Zeit.
Danke dir.
Ich danke mir für meine Zeit. Ich danke euch für eure Zeit. Und wir hören uns nächste Woche. Hauen Sie rein. Tschüss.